Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Liebe Gemeinde, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Das ist das biblische Motto zum heutigen vierten Advent. Freuen Sie sich? Freuen Sie sich wirklich? Viele verbinden ja Christsein mit bitterernstem Gesicht, mit nachdenklicher Stirn. Und sie meinen, Christsein und Freude, nein, das sind nicht unbedingt Synonyme, im absoluten Gegenteil. Wie las ich da? Seit Jahren war er zum ersten Mal wieder im Gottesdienst. Als er sich beim Eingangslied »In dir ist Freude« umschaute und in die erstarrten, freudlosen Gesichter blickte, dadurch zuckte ihn der Gedanke, das kann doch einfach nicht angehen. Sie, liebe Gemeinde, würden sagen, er war eben nicht in der FEG Kiel. Oder? Ich las da übrigens noch etwas makaber. Da sagte ein Propst zu seinen Pastoren bei einem Gespräch über Predigten, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie predigen, müssen Sie auch durch Ihre Mimik, Ihre Geste zum Ausdruck bringen und verdeutlichen, was Sie da sagen. Wenn Sie zum Beispiel vom Himmel reden, müssen Sie einfach nur strahlen und ein fröhliches Gesicht zeigen. Da meldete sich einer der Amtsbrüder und fragte, Herr Probst, und wenn ich von der Hölle rede? Da antwortet Probst, dann können Sie so bleiben, wie Sie immer sind. Freunde, im Christsein geht es um Freude. Eben gerade haben wir es gesungen. Wer das noch nicht verstanden hat, der hat den Kern der christlichen Botschaft noch nicht verstanden. Darüber nachzudenken lohnt sich immer. Dafür lohnt es sich, am heutigen vierten Advent einmal eine Stunde Zeit zu nehmen, damit es eben wirklich in uns Weihnachten werden kann. Und das will doch jeder unter uns. Dabei weiß ich ja gar nicht, wie weit Sie schon mit Ihren Festvorbereitungen sind, so 2 Tage vor dem Heiligen Abend. Es gibt noch so vieles zu erledigen, noch so vieles herzurichten, fertig zu machen. Und natürlich auch noch einiges einzukaufen, klagen ja schon genug Leute darüber, dass die Bäderregelung jetzt neu eingesetzt hat. Zerstört jeglichen Kommerz. Fast stört dieser heutige Sonntag, denn die Geschäfte, zumindest ein Großteil, sind ja geschlossen. So ist der vierte Adventssonntag fast ein erzwungener Ruhetag, bis es morgen dann gilt, auf die Plätze, fertig, los. Doch, liebe Gemeinde, nehmen wir es einmal für uns als Chance, nicht so in die Tage hineinzustolpern, sondern uns wirklich heute am vierten Advent auf den einzustimmen, der da kommt, um den es geht, der zu uns kommen möchte, nicht nur für die nächsten 3 Tage, sondern tatsächlich unser Leben lang und wie wir eben gesungen haben, 10.000 Jahre und viel mehr darüber hinaus. Lassen Sie uns für diese Stunde am Sonntagmorgen zur Ruhe kommen, alle Hektik ablegen, alle Sorge um die noch vielleicht zu besorgenden Geschenke, Weihnachtsschmuck und. Gott möchte uns begegnen. Er möchte, dass wirklich echte Freude entsteht und vielleicht sogar dort, wo wir sie am allerwenigsten erwarten. Gott möchte uns die durch niemand und nichts auszulöschende Weihnachtsfreude ins Herz schreiben. Er sucht Kontakt mit uns, ganz neu. Von der Befreiung aus dem Druck von Elend, Tod, Verzweiflung und Gottesferne, davon redet der heutige Bibelabschnitt, der auf allen Kanzeln Deutschlands als Predigtabschnitt vorgesehen ist. Er steht beim Propheten Jesaja im 52. Kapitel. Ich lese einmal die Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Sie lebten ganz am Ende der Welt. waren längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Jeder schaute voller Mitleid auf sie herab und hatte bestenfalls ein mitleidiges Lächeln für sie übrig. Und auch sie selbst hatten sich abgeschrieben, hatten keine Hoffnung mehr auf Veränderung. Dort in der gottverlassenen Gegend, dort in der glühend heißen Ebene zwischen Euphrat und Tigris, in der die schon vor Jahrzehnten nach Babylon verschleppten Juden ihr kümmerliches Dasein fristeten. Sümpfe, Stechmücken, Krankheit zehrten sie aus. Ihre Dörfer und Städte lagen seit langem Trümmern und ihre Felder waren verlassen. Gott verlassen, nur noch scheinbare Erinnerung an die Heimat und bessere Zeiten, von denen die Ältesten noch so ein wenig berichten konnten. So früher mal, da war's was. Sie fühlten sich ausgeliefert, hoffnungsleer. Der Glaube an den alten Gott war verblasst und wurde von Tag zu Tag weniger. Einige ahnten noch, am Ende der Welt, in einer gottverlassenen Gegend, eine verlorene Vergangenheit und ohne Mut für die Zukunft, das hatte auch was mit der selbstgewählten Gottesferne zu tun. Mit dem Unglauben der Väter. Das hat Konsequenzen, wenn eine Generation Gott aus ihrer Gesellschaft ausklammert. Darüber werden die Enkel noch zu und runter zu leiden haben. Sie hatten nicht auf die warnenden Stimmen der großen Gottesmänner gehört. Sie hatten lieber auf ihr politisches Kalkül gesetzt, auf das spontane Glück, auf das, was man jetzt im Moment gerade haben wollte. Sie hatten sie noch gekannt, aber nicht mehr gewollt. Die Freiheit von Gott schien ihnen erstrebenswerter als das Leben mit ihnen, mit ihm. Israel gehörte zu Gott. Aber sie hatten lieber ohne ihn leben wollen. Und das ist die Noblesse Gottes. Wenn du gehen willst, kannst du gehen. Er zieht dich nicht zurück. Ab und zu noch Heimweh nach dem für die meisten schon längst verlorenen Gott. Aber, und das ist der erste Grund zur Freude, Gott war noch nicht fertig mit seinem Volk. Auch wenn die Situation nichts, gar nichts mehr herzugeben schien, ihn lässt das Elend seines Volkes nicht gleichgültig. Wo ein Mensch in seinem Herzen leer ist, da überlegt sich Gott in seiner Fantasie, wie er diesem Herzen begegnen könnte. Im Gegenteil, noch scheint die Macht Babylons ungebrochen. Aber es rumort im Osten des großen Reiches, der junge Perserkönig Kyros tritt einen beispiellosen Siegeszug an. Der sagenhaft reiche König Krösus, den wir alle uns zum Vorbild genommen haben, und der ist jetzt schon längst besiegt. Das Perserreich scheint Babylon einzunehmen. Und kaum einer denkt, dass hinter dem allen ein anderer die Fäden knüpft. Es wird regiert. Das hat in der letzten Nacht seines Lebens, in seinem letzten Telefonat, der große Theologe Karl Barth zu seinem Freund, dem Professor Eduard Thoneisen, gesagt. Es wird regiert. Glauben wir das eigentlich, liebe Gemeinde, dass regiert wird? Aber in der aussichtslos scheinenden Situation steht der Prophet, der Mann Gottes, so wie ein Speer auf der Burgzinne, um zu erkennen, wo Gott denn nun mit seinem Handeln beginnt. Ein altes Bild, das Wächteramt, das es in unseren Gemeinden ja überhaupt gar nicht mehr gibt, das aber wesentlich ist. Zu sehen und zu prüfen, ob wir auf Gottes Wegen sind und dem einen oder anderen mal einen Schubs zu geben. Du, mein Freund, unter vier Augen, sollte der Weg nicht eigentlich woanders hingehen? Sein Blick und sein Rufen für seine Stadt sind überaus notwendig. Mit seinem wachsamen und geschulten Auge blickt er Tag und Nacht in die Ferne, um zu sehen in alle Himmelsrichtungen, um zu erkennen, wer da sich seiner Stadt nähert. Meistens sind es irgendwelche Bauern, die ihre Äcker bestellen oder die Ernte einbringen. Ab und zu sind es Händler und Kaufleute, die von Stadt zu Stadt reisen. Nur ganz selten sieht er in der Ferne einmal eine feindliche Armee näher kommen und er muss rechtzeitig warnen. Aber heute ist alles anders. Am Horizont entdeckt er einen sich bewegenden Punkt und ganz fest behält er diesen im Auge. Immer wieder der Blick zum Horizont und der Punkt wird deutlicher, sichtbarer, größer. Ein Bote, der voller Freude auf die Stadt zukommt, auf seiner weißen Fahne, der Friedensfahne, ein paar wenige Worte in großen Buchstaben, schwer zu entziffern, aber dann ganz deutlich. Friede, Gutes, Heilsein, dein Gott ist König. Noch ist die Skepsis übergroß. Die Vernunft der Zweifel melden sich zu Wort. Es könnte eine Falle sein, sozusagen ein trojanisches Pferd und eine schlaue List des Feindes. Zu viel Entmutigendes hatten die Leute Gottes hinter sich gebracht. Doch der Mann Gottes ist sich seiner Sache völlig sicher. Nicht das übermächtige Babylon, nicht der steinreiche Krösus, nicht der jugendliche Star Kyros, sondern Gott hat das letzte und entscheidende Wort. Gott allein ist König. Glauben Sie das? Dass Gott das letzte und entscheidende Wort über Ihr Leben spricht, das war für mich einmal ein wesentlicher Grund, Pastor zu werden. Als Mathematiker hätte ich ja die Chance gehabt, dass auf meinem Grabstein mal stehen könnte, bei mir nicht, aber hätte ja stehen können, er war ein großer Mathematiker. Aber was nützt das? Es wird alles ein Nichts. Das Entscheidende ist, dass Gott das letzte Wort über unser Leben spricht. Und wenn das Gnade heißt, dann hat sich ein Leben gelohnt. Er ist König. Der Gottesbote, der Verkündiger der Freudenbotschaft, der Evangelist, wie er in der Bibel genannt wird, er rennt in atemlosen Lauf über das Gebirge Judas und ruft Gottes Sieg aus leidenschaftlich. Voller innerer Anteilnahme und innerer Gewissheit und mit gespannter Erwartung. Wie wenn ein Verliebter schon im Hauseingang auf die Schritte des Briefträgers lauscht, der ihm den Brief seiner Liebsten zuspringen will. Wie der Telefonanruf des Prüfers, der einen Bestanden mitteilt, wo du gar nicht mehr ansatzweise damit gerechnet hattest. Oder wie die Ankündigung eines Arztes, sie werden noch vor Weihnachten entlassen. Es ist alles in Ordnung. Jene Wächter Gottes sind zum Aufwecken bestellt und nichts ist ihnen lieber, als gute Nachrichten weiterzugeben. Die Freude am Ende der Gottesferne ist die Freude, dass Menschen zum lebendigen Gott zurückkehren. Die Botschaft Gottes lässt den Menschen nicht zur Ruhe kommen. Im Gegenteil, denken Sie an die Hirten der heiligen Nacht und sie kamen eilends. Da, wo Gott ins Spiel kommt, da kommt Dynamik rein. Eilend geht es vorweg und weiter. Trotz Nacht und Kälte. Sie wollen die Freude weitertragen, das Erleben Gottes und seiner Herrlichkeit, als die Klarheit des Herrn über sie leuchtete, das soll alle Welt hören. Es sind, wie es hier heißt, nach den gedörrten Tälern, nach den steinigen Wegen, die Worte der Freudenboten, von denen der Prophet Jesaja spricht, keiner kann sie hindern. Es sind liebliche Füße, so Jesaja, die Gottes Worte zu Nachbarn, zu Freunden, zu Vertrauten, aber auch zu distanzierten Skeptikern und Zweifelnden tragen. Heute das Evangelium in die Krankenhäuser, an die Arbeitsstellen, auf den Markt, ja in Gefängnisse oder Diskotheken. Wir haben Freude weiterzubringen und das dürfen wir auch. Selbst die Trümmer der zerstörten Stadt sollen mit dem befreienden Ruf der Freude einstimmen. Evangelium heißt immer wieder frohe Botschaft. Doch liebe Gemeinde, ganz ehrlich, ist es uns so ums Herz heute am 4. Advent? Okay. Die Trümmer, die kennen wir sehr gut, gerade im Blick auf Kirche, auf Christentum und Gemeinde. Selten wurde weltweit so viele Christen verfolgt, wie gerade in dieser Welt, in diesen Tagen. Sie sind mit dem Leben bedroht, ob in Ägypten, in Syrien, in Nigeria, in Nordkorea und. Mit dem Christusglauben auch in unserer Gesellschaft sieht es doch eher nach Abstieg aus, als nach euphorischem Aufbruch. Ehe, Familie, die 10 Gebote, Normen und Werte, selbst von der Kirche, in Frage gestellt und durch neue Werte versucht worden zu ersetzen. Selbst in unseren Gemeinden. Wo wird wirklich im Sinne Gottes gelebt? Und dabei liegt immer Segen darauf, wenn wir Gottes Wege einschlagen. Stattdessen orientieren wir uns an einer gottfernen Gesellschaft. Ein befreites Gott ist der Herr. Was heißt das für den 66-Jährigen, der für sein Leben gern gearbeitet hat und nun im Ruhestand sich plötzlich völlig nutzlos und überflüssig vorkommt? Oder für die 38-Jährige, die sich ein Leben lang Kinder gewünscht hat, aber nun sich eingestehen muss, dass es wohl sehr schwer werden wird und sie wahrscheinlich keine bekommen kann. Und jetzt hat sie sogar Gerüchte gehört, dass ihr Mann nur Trümmer. Wo ist da die Hoffnung? Die jungen Leute, die heute schon in der Schule, an der Uni so von links belächelt werden, weil sie noch den Mut haben, von ihrem Glauben zu reden. Die meisten schweigen lieber, weil das ja nichts bringt, wie sie sagen. Für so viele, auch in unseren Gemeinden, scheint der Grund zur Freude, zum Jubeln ausgezogen. Vielleicht noch für uns in unseren eigenen vier Wänden, aber darüber hinaus wagen wir nicht mehr von Freude zu reden. Stattdessen viel eher Desillusionierung, Enttäuschung, Kraftlosigkeit und ein angestrengtes Warten auf etwas, das gegen den Trend doch nach vorne zeigt. Und gesellschaftlich, wer die stärkeren Ellenbogen ausfährt, der scheint zu gewinnen. Wer am skrupellosesten ist, der setzt sich in der Wirtschaft durch. Die Kinderarmut steigt, obwohl das Bruttosozialprodukt immer stärker in ungewohnte Höhen steigt. Ehe- und Erziehungsprobleme und unerfüllte Sehnsucht, die gibt es genug. Und es gibt genug Leid diesbezüglich. Fällt es uns nicht in der Tat unsagbar schwer, an christlicher Hoffnung festzuhalten? Doch im Evangelium, und das ist sehr trostreich, wenn man rechtzeitig schon hinsieht, ist an entscheidender Stelle vom Kreuz die Rede. Draußen vor dem Tor starb er, da, wo niemand hingehen wollte. Der Ort, der non licita war, wo man nicht hingehörte. Gemieden und verachtet, den andere jubelnd gerne als triumphierenden Helden gefeiert hätten. Golgatha liegt vor dem Ostersonntag. Wir glauben an einen Gott, liebe Gemeinde, der nicht nur in fröhlichen Stunden bei uns ist, der in das tiefste Leid, in die Gebrochenheit und Zerrissenheit unserer eigenen Seele hineingeht und es ernst nimmt, unser Klagen niemals überhört. Wo ein Mensch beginnt, vor Gott zu klagen, da ist Gott ganz up to date und ganz mit dem Ohr dabei, der unsere Trauer, unsere resignativen Gedanken kennt. Nein, all das wird nicht beiseite geschoben, liebe Freunde. Und dennoch, das Evangelium kommt gerade in eine unerlöste Welt, die ausgepumpt und ohne Gotteserwartung ist. Oder meinen Sie, dass die Hirten auf den Feldern vor Bethlehem euphorisch auf ihn gewartet hätten? Jetzt kommt er doch gleich. Die waren perplex und voller Angst. Gerade wenn alle von Dunkelheit reden, zünden wir die Kerze des Advents an. Das haben unsere Väter von früheren Zeiten bewusst getan. Da, wo es immer dunkler und immer die Tage immer kürzer werden, da zünden wir die Kerze der Hoffnung an. Gerade wenn die Klagen der Weisen das Evangelium zum Verstummen bringen wollen, dann werden Steine zu Freudenboten, Trümmer zu Heilszeichen, deren Botschaft nicht länger zu überhören ist. Wenn die Zermürbten und Gequälten mühsam aus den Ruinen herauskriechen und eine mögliche Befreiung nicht einmal für Denkmöglichkeit halten. Wenn jeglicher Augenschein in alle anderen Richtungen zu gehen scheint, dann, gerade dann, kommt der Jubel aus der Welt Gottes, von ganz woanders her. Gott kann sogar aus Trümmersteinen unseres Lebens mit den kantigen Brocken und den unbehauenen Quadern noch eine ganze Menge anfangen. Er kann sich an den Trümmern, die wir hinterlassen, die anderen den Weg versperren und uns selbst nicht weiterkommen lassen, verherrlichen. Wie? Lassen Sie mich das mal an einem Beispiel sagen. Da war ich gerade vor 10 Tagen. Am 13. Februar 1945 fand der verheerende Bombenangriff der Alliierten auf Dresden statt. Völlig überflüssig, in keiner Weise sinnvoll. Eine Stadt wurde in Trümmern gelegt. 2 Tage später, am Vormittag des 15. Februar 1945, stürzt die ausgebrannte Kuppel der Dresdner Frauenkirche in sich zusammen. Die steinerne große Glocke, wie sie genannt wurde, ist noch nicht einmal eine Ruine, ein Trümmerhaufen und sonst nichts. Für die DDR war es ein Zeichen, ein Triumphsignal über den in ihren Augen maroden Westen, über die Kirche, den Glauben der Christen. Seht einmal, das bleibt, sonst nichts, Trümmer und sonst nichts. Aber am 13. Februar 1982 zogen zum ersten Mal Besucher des Ökumenischen Friedensforums in die Dresdner Kreuzkirche direkt daneben mit Kerzen zur Ruine dann der Frauenkirche. Sie sangen, sie warteten, sie beteten die ganze Nacht für den Frieden in der Welt. Und 1989, noch nichts wissend von dem, was dann kurze Zeit später geschah, entschlossen sich Dresdner Bürger, die Frauenkirche wieder zu richten, ein gigantisches Unternehmen. Aber am 30. Oktober 2005 ist das Ziel erreicht. Der Trümmerkegel wurde enttrümmert, wobei das Untergeschoss des Altars mit dem betenden Jesus im Garten von Gethsemane beinahe völlig unversehrt zum Vorschein kommt. Auch das Kreuz, das vor der Zerstörung auf der Kuppel stand, wurde als Ganzes geborgen. Es hatte im Trümmerhaufen die Jahrzehnte überstanden. Heute kommen Tausende in der Kirche. Ich war, wie gesagt, gerade vor 10 Tagen mit meiner Frau mal dort. Und am ersten Advent klang es vom ZDF übertragen, aus dieser Kirche jauchzet, frohlocket. Das Weihnachtsoratorium, Trümmer jubeln. Das ist die Botschaft des Advents, die Botschaft der heiligen Nacht. In die Welt der Trümmer, der Angst, der Hoffnungsleere hinein, die Botschaft der heiligen Nacht, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Trost, das meint im Tiefsinn des Wortes tief durchatmen. Zum Beispiel, wenn ein weinendes Kind auf den Arm der Mutter genommen wird und das Seufzen und Schluchzen an der Mutterbrust immer schwächer wird, bis sich das Kind im Arm der Mutter schließlich geborgen fühlt und zur Ruhe kommt, still wird, durchatmen kann. Das ist Trost. Gott kennt unsere Klagen. Gott kennt jede Träne, sie ist ihm nicht verborgen. Kein Seufzen wird von ihm überhört. Den Mut zur Klage darfst du haben, aber klage vor Gott und rechne mit seinem Handeln. Nach einigen Jahren wurde die Botschaft des Propheten Wirklichkeit. Der Kyros leitete tatsächlich die Wende ein. Die Deportierten durften heimkehren. Der Wiederaufbau der Heimat, ihrer Stadt, wurde Wirklichkeit und auch des Tempels, er wurde erlaubt. Und doch, viele Wünsche blieben zunächst noch offen, unerfüllt. Die Herrschaft Gottes, sie zeigte sich nicht gleich jedem, sodass man sie allen präsentieren konnte. Als aber die Weisen aus dem Osten Jahrhunderte später anreisten, da erfüllte sich diese alte Verheißung, dein Gott ist König. Und Jesus, der wahrhafte Friedenbote Gottes, und ich bin Willi dankbar, dass er sagte, der ist von einer Leidenschaft für Jesus erfüllt, das ist das Schönste und Größte, dass wir den auf unserer Seite haben, der uns Zukunft gibt, der unserem Leben Sinn gibt. Und der uns einmal eine Gegenwart in seiner Nähe schenken will. Gnade heißt das. In dem Lied Amazing Grace heißt es, und wenn ich 10.000 Jahre bin in deiner Ewigkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie zu der ersten Zeit, das ist unser Herr. Der Evangelist der anbrechenden Gottesherrschaft, er strahlt davon, das weitersagen zu dürfen. Er entzieht sich, dieser Jesus, dem Jubel der Massen. Das war nicht seine Art. Und als er schließlich doch in die Königsstadt Jerusalem einzieht, da benutzt er das graue Lasttier der armen Leute, einen Esel. Seine Erhöhung geschieht vor den Mauern der Stadt, draußen, außerhalb, vor aller Augen. Für den Spott braucht er nicht zu sorgen. Juden, Griechen, gebildete Barbaren, römische Regierungsvertreter und palästinensische Bauern sind dabei. Pilger aus allen Gebieten der Diaspora. Das Urteil über seinem Haupt ist international und steht in verschiedenen Sprachen geschrieben, auf Lateinisch, auf Griechisch, auf Hebräisch. Der König der Juden. Doch so ganz anders, als wir uns das gedacht haben. Und da erkennt einer, ein römischer Hauptmann, ein Heide, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und einmal werden sie alle erkennen, wie Paulus im Philipperbrief schreibt, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, er ist König, Jesus der Herr. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Ostern, Gott gibt Zukunft für jeden bis heute. Würden wir sonst Weihnachten feiern können? Gehet hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, bis an die Enden der Erde. Seid fröhlich und rühmt miteinander. Können wir uns noch freuen, so fragt dich, liebe Gemeinde, elementar über Gott freuen? Oder geht es uns so wie dem unwissenden Kind, das in einem Elendsviertel damit zufrieden ist, irgendwo im Dreck zu spielen, weil es überhaupt gar nicht weiß, was es bedeutet, Ferien am Meer zu machen? Freuen wir uns nicht viel zu wenig über Jesus, unseren Herrn, Gottes Friedensboten? Von dem berühmten französischen Mathematiker, Physiker und Philosoph und eben Christ, Blaise Pascal, fand man nach seinem Tode auf einem Zettel eingenäht in dem Inneren seines Jacketts die Worte, das berühmte Memorial: Feuer, Gott Abrahams, Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Freude. Gott, Jesus Christus, und nur auf den Wegen des Evangeliums ist er zu finden. Freude, Tränen der Freude, so schrieb Blaise Pascal. Sein Ausbruch des Ergriffenseins, als er am 23. November 1654 den Glauben an Jesus in einer für ihn besonderen Offenbarung erfährt. Übermorgen feiern wir den Heiligen Abend, die Geburt Jesu, die Geburt bleibender Freude, der Grund bleibender Freude, die Geburt des Königs aller Könige. Er ist das Evangelium, die frohe Botschaft in Person. Er, der von Gott Gesandte, der das letzte Wort über alles spricht. In ihm mein Heil, meine Rettung, meine Zukunft auf ewig. Kann man da noch traurig sein? Freuen Sie sich auf Weihnachten? Ich kann Ihnen sagen, ich freue mich riesig. Amen.